Willkommen zum neuen Tech-Podcast der Republik. Dieser Podcast ist für alle, die sich kritisch mit der Digitalisierung auseinandersetzen wollen. Hier verhandeln wir netzpolitische Themen, machen kleine Faktenchecks und präsentieren auch eigene Recherchen. In dieser ersten Folge sprechen wir über den Netflix-Film The Great Hack, über den Think Tank Avenir Suisse, E-Collecting und E-Voting in der Schweiz. Mein Name ist Adrian Fichter, ich habe Politikwissenschaft studiert und ich schreibe bei der Republik über Tech-Themen.
Mein Name ist Nicola Zahn, ich habe ebenfalls Politikwissenschaften studiert und arbeite bei einer IT-Beratung in Zürich.
Wir beginnen mit dem ersten Thema, mit dem Netflix-Film The Great Hack. Er ist Ende Juli auf Netflix erschienen. Es ist ein fast zweistündiger Film über den Datenklau-Skandal der Firma Cambridge Analytica, eine Big-Data-Firma, die mittlerweile pleite gegangen ist wegen des bekannten Skandals bei Facebook. Gemacht ist der Film von Jian Nujaim und Karim Amer. Ich bin nicht sicher, ob ich die Namen richtig ausspreche. Die beiden Filmemacher sind auch bekannt für ihre Dokumentarfilme über den arabischen Frühling und auch über die ägyptische Revolution sowie auch die Rolle von Social Media. Wir hören nun in den Film The Great Hack kurz rein.
Brittany Kaiser, once a key player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower.
The reason why Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. Data is the most valuable asset on Earth.
We targeted those whose minds we thought we could change until they saw the world the way we wanted them to.
I do know that their targeting tool was considered a weapon.
There is a possibility that the American public had been experimented on.
This is becoming a criminal matter.
When people see the extent of the surveillance, I think they're going to be shocked.
And I still fear for your life.
Yeah.
With the powerful people that are involved.
But I can't keep quiet just because it'll make powerful people mad.
Data rights should be considered just fundamental rights.
This is about the integrity of our democracy.
These platforms which were created to connect us have now been weaponized. It's impossible to know what is what, because nothing is what it seems.
Das war der Trailer zu The Great Hack. Der Film hat bei vielen Medien einige Begeisterung ausgelöst, aber auch einige kritische Stimmen ebenfalls ausgelöst. Ich würde sagen, die Kritik kam etwas später und die Zuhörer dieses Podcasts werden während der Diskussion merken, dass auch wir beide eher eine kritische Meinung haben, aus verschiedenen Gründen. Und diese möchten wir nun fundiert vortragen. Doch zuerst beginnen wir mal mit den positiven Aspekten. Nicolas, was hat dir am Film gefallen?
Was mir sehr gut gefallen hat, ist vielleicht zuerst mal eine etwas oberflächliche Bemerkung, aber trotzdem nicht ganz unwichtig, denn der Film ist extrem gut produziert, extrem gut gemacht. Das Thema ist sehr komplex, hat auch vielleicht die Tendenz, wenn es jetzt in Form eines Textes präsentiert würde, einem schnell zu langweilen oder dass man schnell vergisst, zu sehen, was jetzt wirklich der Link zur eigenen Realität ist. Und das hat der Film sehr gut gemacht, sehr viele gute Visualisierungen, es hat einen guten Pace, guten Soundtrack und so weiter. Also man möchte den Film wirklich gerne zu Ende schauen. Und das ist gut, denn damit erfüllt er auch einen Auftrag dieses Films, nämlich Awareness für die Problematik zu schaffen. Es ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, dass jetzt die Medien den Skandal entdeckt haben und darüber geschrieben wurde. Und dieser Film greift jetzt die Thematik nochmals auf und schafft es hoffentlich dafür wirklich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein zu schaffen für diese Problematik der Datennutzung oder der Nutzung, der illegitimen Nutzung von sozialen Medien in Wahlkämpfen. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist, dass verschiedenste Sichtweisen zur Sprache kommen. Also es ist nicht nur eindimensional die Story, die erzählt wird, sondern wir sehen das Ganze aus der Perspektive von Netzaktivistinnen und Aktivisten. Wir Forscher kommen zu Wort, die sich auch wissenschaftlich mit der Materie befasst haben. Wir hören aber auch Mitarbeiter der betroffenen Firma, sei es entweder durch Videos von Hearings oder direkt in Interviews. Auch Vertreter von anderen Tech-Firmen, beispielsweise von Facebook, aber auch Repräsentanten der Politik und natürlich, last but not least, die Journalisten, die die Story überhaupt erst ans Licht gebracht haben.
Wow, das sind doch einige positive Punkte. Mehr als
ja, die Kritik geht dann schon noch ein bisschen länger.
Mehr als ich mir notiert habe. Mir persönlich hat auch jetzt rein von der Stilistik und von der Produktion her hat mir der Film sehr gut gefallen. Also die Live-Aufnahmen, wie zum Beispiel während des Tech-Hearings von Mark Zuckerberg, als dann die Kamera auch auf die Protagonisten gerichtet ist, wie zum Beispiel auf den Professor David Carroll, der... Also ich nehme an, das war wirklich auch wirklich eine Live-Aufnahme gewesen. Das hat man jetzt nicht im Nachhinein nachträglich so gestellt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Das hat mir sehr gut gefallen, auch die nahe Begleitung der Figur Brittany Kaiser, also die bei Cambridge Analytica eine zentrale Rolle gespielt hat. Sie war mir jetzt auch in dem Sinne neu. Sie wird auch im Film sehr stark zur Whistleblowerin hochstilisiert, ist auch etwas umstritten, habe ich in den Kritiken gelesen. Aber man war sehr nah dran bei ihr und hat sie begleitet. Und gerade so ich als Tech-Journalistin, die jetzt diese Entwicklung ein bisschen rekonstruiert hat und das auch nah verfolgt hat, habe mich dann an ganz viele Ereignisse erinnert. Also ich habe gesehen, da war ja das Tech-Hearing. Ah, genau, dann wurde das bekannt. Und das fand ich, ich fand das sehr gut gemacht. David Carroll, der Professor, der diese Subject Access Request, also dieses Datenauskunftsbegehren an Cambridge Analytica gestellt hat, den kannte ich noch nicht. Und der hat angeblich auch eine große Rolle bei der Aufklärung des Datenschutzskandals gespielt. Der war mir auch neu und wie gesagt, das finde ich auch einen positiven Aspekt. Also auch für Leute, die sich damit tief auseinandergesetzt haben, haben trotzdem neue Aspekte kennengelernt zum Thema Cambridge Analytica. Ja, und jetzt kommen wir zu den Kritikpunkten.
Genau, jetzt kommen wir zur Kritik. Etwas böse gesagt ist der Film nämlich ein bisschen wie Fast Food. Er geht gut runter, schmeckt am ersten Moment auch, aber längerfristig überzeugt er dann trotzdem nicht, ist nicht so wirklich zufriedenstellend, wenn man sich die Komplexität der Problematik nochmal vergegenwärtigt. Er leidet da ein bisschen unter einem der positiven Aspekte, den ich aufgelistet habe, nämlich, dass er halt sehr plakativ ist, die Sachen vereinfacht, teilweise aber halt zu sehr vereinfacht und auf Kosten der Komplexität der Materie, damit man eine bessere Story erzählen kann, halt auch teilweise verschiedene Probleme vermengt und da wirst du dann ja auch noch etwas dazu sagen, die Beweise für gewisse Thesen, die im Film aufgestellt werden, beispielsweise was die Wirksamkeit gewisser Methoden anbelangt, diesen Beweis bleibt der Film manchmal schuldig. Der Fokus auf die Individuen ist ebenfalls zwar einerseits positiv, weil es die Story begreifbar und besser erlebbar und zugänglicher macht, aber dabei gehen natürlich strukturelle Probleme dann etwas unter. Das heißt, es wird so gewisse Fragen nach grundlegenden Businessmodellen von Tech-Firmen kommen meiner Meinung nach etwas zu kurz und etwas, was komplett vergessen geht in der Debatte darum, wie Technologien eventuell den demokratischen Prozess verfälschen könnten, ist die Rolle von staatlichen Akteuren. Also wir hören nichts von Trollteams, von Staaten, wir hören nichts von staatlich geführten Desinformationskampagnen, obwohl man weiß, dass die auch ein Faktor sind, gerade in umstrittenen Wahlkämpfen. Was ich mich auch etwas gefragt habe, ist, ja gut, wenn ich das jetzt als Zuschauer so sehe, ich bin ja vielleicht Nutzer von Dienstleistungen der Tech-Konzerne, die angeboten werden, beispielsweise von Facebook, aber auch von Twitter oder von Google. Und der Film lässt mir als Nutzer dieser Tools eigentlich nur die Rolle des Opfers. Das heißt, es wird nie die Frage aufgeworfen, okay, bis zu welchem Grad ist vielleicht auch ein Teil der Verantwortung bei den Nutzern, um kritisch das eigene Verhalten oder die Technologien, die man nutzt, zu hinterfragen. Und schließlich stört mich am Film auch noch, dass er so bis zu einem bestimmten Grad eine Fundamentalkritik an der Nutzung von Technologien im politischen Prozess aufwirft. Man hat teilweise gegen Ende des Films fast das Gefühl, okay, sind denn jetzt gar keine digitalen Kampagnen erlaubt, weil es prinzipiell eigentlich nur schief gehen kann, so wie es im Falle von Cambridge Analytica dann gezeichnet wird. Und das fände ich eine fatale Botschaft, weil ich doch der Meinung bin, dass auch der politische Prozess neue Technologien integrieren und nutzen sollte.
Ja, mir ging es da relativ ähnlich wie dir. Vor allem, was so die Problematik Ursache-Wirkung oder vor allem Wirkung angeht, also dass man stark auf dieses Propagandanarrativ abgezielt hat, das fand ich schade, weil es eben auch falsch ist, weil es eben auch nicht empirisch erwiesen ist. Also eben der Filmtitel finde ich eben ein bisschen missglückt, weil es ging ja eigentlich um ein Persönlichkeitsquiz, das Tausende von Usern heruntergeladen haben im Rahmen eines Experiments, also im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie, die wurde geführt von Alexander Cogan. Und die haben das heruntergeladen und ausgefüllt und haben dafür ein paar Dollar bekommen. Sie haben auch Zugang und Access gegeben auf die Facebook-Freunde gratis. Also man hat dadurch auch diese Daten wissentlich weitergegeben an diesen Forscher. Also insofern wurde man da nicht gehackt. Man wusste eigentlich, worauf man sich einlässt, wenn man diese App herunterlädt. Aber man wusste, ja, dafür kriege ich ein paar Dollar und es macht jetzt nichts aus, wenn ich hier auch noch Zugang zu meinen Facebook-Freunden gebe.
Und wer von uns liest schon die AGBs, genau?
Genau. Man muss ja vielleicht noch dazu sagen, dass das bis 2014 gang und gäbe gewesen ist, diese Datenstaubsaugerfunktion bei den Apps, also dass man immer noch eigentlich Zugang gegeben hat auf allerlei Daten der Facebook-Freunde, die dem nie zugestimmt haben und davon nie wissen werden. Deswegen wurden hier Zahlen sehr stark hochgerechnet. Also man hat dann gesagt, dass man psychometrische Profile machen kann von 87 Millionen Usern. Das stimmt so gesehen schon mal nicht. Und wie gesagt, der Datensatz wurde weitergegeben, verkauft. Ich finde eben, das Wort Hacking ist in dem Sinne technisch gesehen halt falsch. Und dann wird eben suggeriert, wir wurden gehackt in unseren Köpfen, dass eben Facebook-Postings, Werbepostings uns 180 Grad drehen können, obwohl das eigentlich bis heute nicht wirklich erwiesen ist. Was man sagen kann, ist, dass eigentlich Unentschlossene vielleicht vom Wählen abgehalten werden können. Da habe ich jetzt schon ein, zwei Studien dazu gelesen. Also wenn sie in dem Sinne angewidert werden von der Negativpropaganda gegenüber einer Person, dass sie dann vielleicht nicht wählen gehen. Also das wird jetzt eigentlich vor allem bei der Trump-Kampagne suggeriert. Also dass Trump in seiner Demobilisierungskampagne gegen Hillary Clinton eigentlich so die demokratischen Wähler in den Swing States vom Wählen abgehalten hat. Aber wie gesagt, ich finde, es ist auch hier sehr stark übertrieben. Und was ich eben auch, was faktisch wirklich falsch ist, was im Film gesagt wird, ist, dass man gibt der Firma Cambridge Analytica stark Credits für den Sieg von Ted Cruz bei den Iowa-Vorwahlen. Man sagt so quasi, diese Firma hat diesen Kandidaten groß gemacht und bekannt gemacht und erwähnt dann eigentlich nicht, was kurz darauf geschehen ist, nämlich dass die Cruz-Kampagne die Zusammenarbeit mit dieser Firma eingestellt hat, weil man eben auch nicht von diesen Daten wirklich überzeugt gewesen ist. Der Direktor der Cruz-Kampagne, Chris Wilson, war auch sehr enttäuscht. Er hat das auch mehrfach in den Medien gesagt. Er hat auch auf Twitter 2016 Brittany Kaiser, die eben
Die Whistleblowerin,
die Direktorin, also die bei Sales gearbeitet hat. Sie hat also wirklich all diese, sie war bei all den Pitches dabei, bei den republikanischen Kandidaten, als es darum geht, Cambridge Analytica vorzustellen, hat sie auch einen Fantasist genannt. Also er hat gesagt, dass sie einfach ganz stark übertreibt und auch die Wortwahl mit diesen Psy-Ops, mit dieser psychologischen Kriegsführung, dass das eben auch ganz viel heiße Luft ist. Ja. Und die Ted Cruz-Kampagne, die ja nicht wirklich überzeugt hat.
Das ist auch so der ungelöste Widerspruch bei den versuchten Verteidigungen von Cambridge Analytica im Film dann. Mhm. Weil einerseits sagen sie, wie effektiv sie sind, dann wären sie aber eigentlich ja schuldig. Und andererseits, wenn sie dann von Politikern in Hearings gefragt werden, tun sie dann wieder so, ja, wir können gar nicht schuldig sein, weil so effektiv ist das Zeug, was wir machen, dann trotzdem nicht. Also.
Genau, sie konnten eigentlich so oder so nur verlieren. und da frage ich mich, das hat mich eben so ein bisschen ernüchtert, warum hat man es einfach nicht bei dem Thema Wahl- und Datengesetzbruch gelassen? Also warum muss man eigentlich immer so stark mit diesem Propagandanarrativ, mit diesen Psy-Ops spielen und sagen, die manipulieren uns und verdrehen uns in den Köpfen und wir werden danach ganz andere Kandidaten wählen, als es unserer Überzeugung entspricht? Ich finde das einfach stark übertrieben. Man hätte eigentlich jetzt viel mehr auf dieses Datenschutzthema eigentlich setzen können und sagen, hey, es ist eine milliardenschwere Werbeindustrie entstanden und die Auswirkungen davon werden wir eigentlich in ein paar Jahren sehen. Also was gerade diese Behavioral Taktiken, nennt man das, glaube ich, was die im Bereich digitaler Wahlkampfführung alles ausmachen können. Und das Interessante finde ich, dass der Filmemacher Karim Amer eigentlich selbst gesagt hat, dass er das thematisieren will. Also das war eigentlich ursprünglich seine Absicht. Er sagte, er möchte the invisible visible machen. Also eben, dass diese Datenverknüpfungen passieren und dass wir zuerst mal eine Begrifflichkeit oder ein Bild dazu bekommen sollen, dass es uns eben auch wehtut, dass wir wissen, Daten sind eben auch Dinge, die man besitzt und die einem auch geklaut werden. Der Filmemacher Karim Amer hat diese Aussagen im Gespräch mit der Journalistin Karen Swisher im Podcast Recode gemacht. Wir hören jetzt schnell mal rein.
Ask him, why in God's name are companies like Google and Microsoft allowed to scan your emails and your documents and messages for valuable information? Why are banks, credit card processors and credit rating agencies allowed to sell your most intimate financial data? Why are healthcare service companies allowed to sell data about your healthcare situation? Why are cellular companies allowed to sell your location? Why is anybody allowed to collect data on minors and hold it? Why is anyone allowed to trade any of this stuff? Why are they allowed to exploit it at all? I don't think this is a question of who owns your data. The problem we're dealing with now is that society is being destroyed. It doesn't actually hurt any of us individually. It is killing our country. It is killing the world. It is as likely to cause World War III as anything. There was
ich habe vorhin noch als Kritikpunkt genannt, dass mir der Film zu stark auf die Individuen fokussiert und dabei vielleicht die Unternehmen oder Strukturen des ganzen Marktes etwas zu wenig ins Blickfeld gerückt werden. Das hat allerdings dann doch wieder auch etwas Positives, denn gerade durch die Begleitung der Mitarbeitenden durch verschiedene Phasen ihrer Karriere kann man sehr schön sehen, dass doch auch immer wieder die Frage aufgeworfen wird, haben eigentlich Mitarbeitende von Tech-Firmen eine besondere Verantwortung, wenn sie merken, dass die Dienstleistungen der Firma, für die sie arbeiten, einen enormen Einfluss potenziell auf die Gesellschaft oder auf die Politik haben könnten. Das finde ich noch interessant und das deckt sich ja dann auch mit Entwicklungen, die man außerhalb der Kampagnenthematik gesehen hat, beispielsweise bei Google, wo es Widerstand von Mitarbeitenden gab, nicht nur gegen interne Vorwürfe von Sexismus etc., sondern auch, dass man immer kritischer wird, was bestimmte Mandate im öffentlichen Sektor angeht, beispielsweise Kooperationen mit den Verteidigungsdepartementen.
Ja, das, was du gesagt hast mit der Verantwortung bei den einzelnen Entscheidungsträgern, finde ich interessant, weil der Film ist ja eigentlich genau in derselben Woche erschienen wie die Verkündung des FTC-Urteils, also der Federal Trade Commission, wo eben genau Facebook dafür bestraft worden ist oder eben nicht bestraft worden ist. Man hat gesagt, es ist ein Vergleich, also ein 5-Milliarden-Vergleich, der, wie verschiedene Kritiker sagen, eigentlich ein Whitewashing des Geschäftsmodells bedeutet. Also sozusagen die FTC ermahnt Facebook, Datenschutzgesetze einzuhalten, aber wird nicht aufgefordert, das prinzipielle Geschäftsmodell mit der Datenverarbeitung zu ändern. Und es wurde ebenfalls auch kritisiert, dass einzelne Mitarbeiter und Entscheidungsträger, namentlich Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg, überhaupt nicht zur Rechenschaft gezogen werden, obwohl die eigentlich ganz, ganz, ganz vieles davon zu verantworten haben mit ihren Entscheidungen. Und das finde ich finde es eine lustige Koinzidenz, dass das wirklich genau in derselben Woche, ich glaube Anfang Montag Mittwoch kam The Great Hack heraus und so ziemlich genau in derselben Woche wurde dann auch dieses Urteil verhängt. Das fand ich eine lustige Koinzidenz. Gut, dann schließen wir das ab. Wir haben genug darauf rumgehackt auf dem Film The Great Hack. Ich würde sagen,
schaut ihn euch trotzdem an.
Ja, um eine eigene Meinung zu bilden. Cambridge Analytica wird auch indirekt Thema sein bei uns im nächsten Themenblock. Wir befassen uns jetzt nämlich mit der digitalen Demokratie in der Schweiz. Hierzu gab es vor kurzem zwei sehr interessante Ereignisse, nämlich einerseits das Paper oder die Strategiestudie zur digitalen direkten Demokratie von Avenir Swiss, dem Wirtschafts-Think-Tank. Das wurde vor ein paar Wochen präsentiert. Und dann wurde auch noch die Stiftung Public Beta gegründet. Was Public Beta genau ist, das besprechen wir später. Wir hören jetzt mal in die Medienkonferenz von Avenir Swiss kurz hinein.
Alle reden von der Digitalisierung, aber gerade in politischen Fragen wehen Modernisierungsbestrebungen in letzter Zeit ein Gegenwind entgegen. Mit unserer neuen Strategiestudie Digitale direkte Demokratie zeigen wir auf, welche Chancen sich der Schweiz mit ihrem direktdemokratischen System bieten.
Gut, Nicolas, wir haben beide dieses Strategiepapier gelesen. Wie ist deine Bilanz dazu? Und was denkst du dazu? Braucht es das? Und wenn ja, warum?
Ja, das braucht es unbedingt. Ganz unabhängig vom Inhalt freue ich mich über jede Publikation, die sich mit der Frage befasst, wie der technologische Fortschritt die Demokratie und die demokratischen Prozesse beeinflussen könnte. Ich denke nämlich, dass wir in dieser Diskussion gerade in der Schweiz, wo man ja sehr stolz auf die direkte Demokratie ist, zu Recht auch, dass man da allerdings noch sehr am Anfang steht und eine breite Debatte über die technologischen Auswirkungen fehlt. Deshalb auch hier wieder ein positiver Punkt, genau wie beim Film, das Paper schafft hoffentlich Awareness, bringt das Thema auf die politische Agenda, auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen. Ein weiterer positiver Aspekt des Papers finde ich, dass es den Fächer in der Debatte öffnet. Es ist nämlich nicht so, dass digitale Demokratie komplett abwesend wäre im politischen Diskurs in der Schweiz. Es wird aber immer auf das unsägliche Thema E-Voting verengt. Und deshalb finde ich es sehr positiv an diesem Papier, dass nicht nur über E-Voting geschrieben wird. Das würde mich dann auch schon zu meinen drei negativen Punkten bringen, die ich im Paper sehe. Im Kapitel über das E-Collecting wird eine Anpassung der Volksrechte gefordert. Dies vor dem Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn es möglich ist, auf elektronischem Weg Unterschriften zu sammeln für Referenden und Initiativen, dann werden wir eine richtig gehende Flut haben von Referenden und Initiativen. Und in der Vergangenheit hat man schon eine extreme Zunahme an Initiativen und Referenten gesehen. Und das könnte für den politischen Prozess eine Überforderung darstellen. Deshalb fordert Avenir Swiss im Paper, dass die Volksrechte entsprechend angepasst werden. Sie schlagen da sehr viele verschiedene Varianten vor mit Begrenzungen, mit höheren Unterschriftenzahlen, die gebraucht werden, mit kürzeren Zeiten für die Unterschriftensammlung etc. etc. Was nun daran kritisch ist, erstens ist die Anpassung der Volksrechte natürlich immer ein heikler Punkt in einem Land, das so viel Wert auf seine direkte Demokratie legt. Und dass dafür eine Verfassungsänderung braucht, ist es wohl auch fast unmöglich, dass das durchkommen wird. Ein zweiter Punkt, der mir etwas negativ aufgefallen ist, ist, dass meiner Meinung nach im Teil über die Deliberation zwar viel über Social Media und auch Regulierung von Social Media geschrieben wird, wenig überraschend wird gefordert, da nicht vorschnell zu viel zu regulieren, sondern da sehr zurückhaltend zu sein. Aber meiner Meinung nach geht das Potenzial von E-Diskussionen oder von neuen, spezifisch auf die demokratische, konstruktive Deliberation ausgelegten Internetplattformen, das geht etwas verloren. Das wird meiner Meinung nach ungenügend diskutiert. Zum Schluss der negative Punkt bezüglich E-Voting. Ich finde, das Paper macht das gut im Sinne, dass es einen unterstützenswerten Kampf gegen Denkverbote kämpft und sagt, okay, wir dürfen hier nicht vorschnell quasi den Deckel drauf tun und sagen, das wollen wir jetzt halt einfach nicht. Wir dürfen uns da den Entwicklungen nicht vorschnell verschließen. Aber ich glaube, das Papier schießt etwas über das Ziel hinaus, weil dann doch schon der Eindruck entsteht, dass Sicherheitsbedenken halt leichtfertig beiseite gewischt werden und man gegen Ende des Papiers nochmal richtig aufs Gaspedal drücken möchte und dieses E-Voting baldmöglichst in der Schweiz einführen möchte. Und dazu wirst du uns ja dann sicher noch etwas ausführen, warum das vielleicht eine nicht so gute Idee ist.
Zuerst einmal, mich hat so ein bisschen die begrifflichen oder einfach die Unschärfen, die teilweise vorgekommen sind, wo nicht genau differenziert wurde, sehr gestört. Zum Beispiel, dass man einfach so schnell den Satz fallen gelassen hat, Regulierungsversuche sind zum Scheitern verurteilt. Also wenn es um die Digitalisierung geht, wenn es um die Meinungsbildung digital geht, wenn es um Social Media geht. Das wurde einfach so schnell fallen gelassen, ohne Belege, ohne Verweise auf Erfahrungen im Ausland. Man hätte zum Beispiel ja auf das Netzwerkdurchsetzungsgesetz genauer eingehen können oder auf die Erfahrungen in Frankreich, wo man eben auch ein Fake News Gesetz diskutiert. Man hätte das ja eigentlich zuerst mal herleiten können. Und es ist da vielleicht auch ein bisschen ja, typisch für einen liberalen Wirtschafts-Think-Tank, dass man das einfach zuerst mal platzieren muss.
Es ist vielleicht etwas plakativ, aber ich finde es schon noch einen interessanten Punkt, weil in der politischen Debatte auch oft vergessen geht, dass die Politik sich kritisch hinterfragt, welche Instrumente erfüllen dann in der neuen Welt wirklich noch ihren Zweck und welche politischen Maßnahmen greifen denn wirklich? Das haben wir in der letzten Legislaturperiode auch einige Beispiele gesehen, wo die Politik dann gemeint hat, sie könne da was regulieren und dann sich dann herausgestellt, dass das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist. Stichwort beispielsweise beim Geldspielgesetz mit den Netzsperren.
Absolut, eben. Aber das hätte man zum Beispiel auch so herleiten können im Paper. Mhm. Also anstatt man sagt, so, es bringt sowieso nichts, wir kommen gegen die Tech-Giganten in den USA, im Silicon Valley sowieso nicht an, die kleine Schweiz, und das stimmt so gesehen, stimmt einfach nicht. Was die Autoren auch völlig weggelassen haben, ist eben genau das Thema Cambridge Analytica, und zwar eben die illegalen Datenverstöße, die hier begangen worden sind. Auch Privatsphäre und Datenschutz sind ja eigentlich sehr liberale Grundwerte, bürgerliche Grundwerte. Das hätte ich jetzt von einem liberalen Think Tank eigentlich angenommen, dass das thematisiert wird. Und ich glaube, ich habe den Begriff einmal gelesen bei e-Collecting und nicht öfters. Das fand ich sehr enttäuschend, weil ich weiß einfach auch von meinen Recherchen bei der Republik, dass die Schweizer Parteien sehr stark Tracking betreiben, dass die auch viele Datenverknüpfungen wissentlich oder unwissentlich, weiß ich nicht, betreiben, wo die sie eigentlich gar nicht machen dürfen. Also gerade im Bereich Online-Marketing wird sehr, sehr stark wird eigentlich sehr oft ihnen auch gegen das veraltete Datenschutzgesetz, das wir immer noch haben von 1992, wird eigentlich sehr oft dagegen verstoßen. Da hätte ich jetzt mir gewünscht, dass das mehr thematisiert wird. Dann eben die Behauptung, EID führt zu E-Collecting. Da kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil es wird ja in der Schweiz jetzt gerade ein EID-Gesetz diskutiert, das ein privatisiertes Modell sein wird, also dass wir eine staatliche digitale Identität über ein Benutzerkonto bei einer Privatfirma anlegen sollen. Und das in der jetzigen Form handelt es sich ja um ein qualifiziertes Login, also um ein Benutzerkonto. Und ich sehe jetzt gerade nicht den Link zum Thema Volksinitiative im Netz unterschreiben. Klar, diese Signature, die kommt vielleicht irgendwann mal, aber ich sehe jetzt hier gerade nicht, wann das kommen soll, und das fand ich jetzt schon ein bisschen eine übertriebene Aussage. Wie du schon vorher gesagt hast, drückt man ein bisschen zu sehr aufs Gas. Beim E-Voting hatte ich den Eindruck, man hat ein bisschen die Entwicklungen von 2019 verschlafen oder war vielleicht im Winterschlaf, weil sich die Autoren in sehr viele Widersprüche verstricken. Also zuerst mal positiv in dem Zusammenhang, die Autoren haben eigentlich aufgezeigt, was sind die Vorteile von E-Voting, und haben auch wirklich, und das sind Zahlen, die ich nicht gekannt habe, muss ich sagen, schön aufzeigen können, dass 68% der Schweizer wirklich E-Voting wollen und 2/3, die bereits schon E-Voting-Pilotprojekten mitgewirkt haben, haben das auch schon genutzt. Also Kantone, die zu den Pilotkantonen gehören, haben es tatsächlich auch schon genutzt. Und das sind eigentlich Zahlen, die man anerkennen sollte. Es stellt offensichtlich wirklich ein Bedürfnis dar. Und was auch ein Vorteil von E-Voting ist, man kann eben jetzt nicht irgendwie online für Donald Duck oder Mickey Mouse abstimmen, sondern wie das jetzt beim Papier, wo Leute teilweise ungültige Stimmen einreichen, weil sie irgendwelche Fantasiefiguren draufmalen. Das passiert online nicht. Also das sind nochmal eigentlich die Vorteile aufgelistet, die in der öffentlichen Debatte ziemlich untergegangen sind. Dann aber wurde postuliert, dass E-Voting in jedem Fall diese individuelle Verifizierbarkeit herstellt. Also dass man weiß, dass seine Stimme, wenn man sie abgegeben hat, online bestimmt richtig ankommt. Und das weiß man wegen des Codes. Also wenn man online die Stimme abgegeben hat, müsste der Code, der angezeigt wird, mit dem Code, den ich per Post zugestellt bekommen habe, übereinstimmen. Und das wäre dann der Beweis dafür, dass die Stimme richtig angekommen ist. Der Punkt ist, dass das bis jetzt ja noch nicht der Fall ist. Also das Postsystem stand ja dieses Jahr auf dem Prüfstand, also das E-Voting-System der Post, und Security-Forscher wie Vanessa Teague und Sarah Jamie Lewis, die sich ja auch bei dieser Beurteilung des Source-Codes beteiligt haben. Das wurde ja dann auch veröffentlicht von der Post, weil das die Bundeskanzlei so verlangt hat. Die haben ja aufgezeigt, dass diese individuelle Verifizierbarkeit, dass man die faken kann. Also, dass man einen Wähler im Glauben lassen kann, dass die Stimme angekommen ist, aber sie kam eben doch nicht richtig an, weil gewisse Postmitarbeiter hätten die Möglichkeit, dieses theoretisch zu manipulieren. Und das darf nicht sein. Mhm. Weswegen auch die Post das E-Voting-System suspendiert hat. Und dann, finde ich, kommt ein bisschen sehr oft Wunschdenken von den Autoren. Sie sagen, E-Voting muss auf jeden Fall medienbruchfrei sein, also rein online sich abspielen. Und da, finde ich, werden jegliche Security-Aspekte völlig ausgeblendet. Es ist ja auch so, sind jetzt in den letzten zwei Wochen haben Security-Experten diskutiert. In den USA möchte man ja zum Beispiel die Voting-Machines flächendeckend einsetzen oder in gewissen Staaten einsetzen, also dass man überhaupt nicht auf Papier wählen kann im Jahr 2020, also bei den Präsidentschaftswahlen. Und sie haben davor gewarnt, weil sie sagen, Papier muss immer als Update, muss immer als Security, als Backup, muss vorhanden sein. Also es ist eigentlich momentan eher ein Trend, der von der Dematerialisierung abrät. Also dass es alles vollständig online erfolgen soll. Das E-Voting-System der Post ist ja eigentlich auch nicht rein online. Es gibt einen Medienbruch. Man erhält Stimmunterlagen per Post mit diesen Codes. Und ja, als Vision finde ich es anstrebbar. Aber es gibt, wie gesagt, ich glaube, nicht mal in naher Zukunft eine sichere Methode der elektronischen Verifizierung, die nicht manipuliert werden kann. Aber genug von E-Voting, kommen wir wieder auf das Thema E-Collecting zurück, beziehungsweise auf die andere Institution, die wir vorher angesprochen haben. Im Papier bereits schon angetönt werden ja die Erfolgsbeispiele WeCollect und Public Beta. Vielleicht kannst du, Nicolas, uns jetzt ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, danke, Adrienne. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die digitale Demokratie nicht nur für Avenir Suisse ein Thema ist, sondern auch schon seit längerer Zeit andere Akteure beschäftigt. Gerade bei Abstimmungskampagnen zeigt sich aktuell das Potenzial von technischen Tools im demokratischen Prozess sehr gut. Man denkt hier beispielsweise an Kampagnen von Operation Libero, aber auch an WeCollect von Daniel Graf, das seit einigen Jahren eine Online-Plattform zur Verfügung stellt, um eine Vorstufe des E-Collecting durchzuführen. Sammelt da immer wieder auf Online-Basis Unterschriften für diverse Referenten oder auch Initiativideen. Hören wir kurz rein, wie er an einem eher skeptisch gestimmten philosophischen Stammtisch zum Thema Digitalisierung eine Lanze für die digitale Demokratie bricht.
Was ist ein Netzdemokrat?
Netzdemokrat bezeichne ich mich als einen Versuch, etwas entgegen der Diskussion, wie sie jetzt läuft, zu stellen, weil ich bin überzeugt, ich glaube auch, dass die Digitalisierung, auch die sozialen Medien, eine produktive Kraft haben, die unsere Demokratie weiterentwickeln lassen. Und ich glaube auch, dass sie ein Versprechen beinhaltet, dass die Demokratie in Zukunft eben näher bei den Bürgern und Bürgerinnen sein werden, dass die Bürger auch mehr Möglichkeit haben, den politischen Prozess zu gestalten.
Sein Projekt WeCollect ist allerdings sehr schnell gewachsen und weil es auch stark von einzelnen Personen, insbesondere ihm, abhängt, hat das auch zu Kritik geführt von verschiedenen Kreisen. Er hat diese Kritik dann aufgenommen und wird zusammen mit anderen Akteuren diesen Herbst eine Demokratiestiftung gründen. Das ist Public Beta. Ich finde das eine spannende Entwicklung, weil so ein Gefäß entsteht für verschiedenste Tests. Es gibt nämlich einen Haufen Ideen, die so im Raum stehen, die aber immer oder sehr oft daran scheitern, dass sie dann nicht finanziert werden, weil gerade wenn es um demokratische Prozesse geht, sollte man ja vielleicht nicht unbedingt gewinnorientiert unterwegs sein. Und deshalb ist seine Stiftung hoffentlich ein guter Beitrag zur Entwicklung von diversen Tools für die digitale Demokratie in der Schweiz.
Ich habe es schon vorher angetönt. Ich persönlich finde, dass wir haben ja eben die ausgeprägten Volksrechte und ich glaube, der Bedarf bei der Digitalisierung der Demokratie ist eher im Bereich Transparenz. Also Dinge transparent machen, Abstimmungsverhalten transparent machen, wissen, wie mein Nationalrat vielleicht, den ich gewählt habe, Nationalrätin, die ich gewählt habe, in Zukunft abstimmen wird. Was ist deine Vision für die digitale direkte Demokratie der Schweiz, Nicolas?
Ja, ich weiß nicht, ob man das schon eine Vision nennen kann, aber ich versuche es mal mit also ein paar Wünschen für die weitere Diskussion des Themas. Ich denke, um die digitale Demokratie erfolgreich zu meistern, braucht es eine geschickte Balance zwischen einerseits neuen Ideen, die vielleicht auch mal ein bisschen Sachen über den Haufen werfen wollen, aber auch den bestehenden Institutionen. Das muss man ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Ein Blick ins Ausland zeigt hier manchmal, dass gerade aus gewissen Teilen der Tech-Szene vielleicht fast schon ein bisschen Verachtung für Institutionen herrscht, weil sie angeblich nicht die gewünschten Resultate bringen. Also ich denke hier an das Beispiel einer App, die dann zur Partei wurde und gesagt hat, wenn Leute von uns im Parlament landen, dann entscheiden die immer so, wie wir auf der App abstimmen. Also da wird dann das Repräsentationsprinzip komplett ausgehöhlt und die gewählten Volksvertreter werden zu Abstimmungsrobotern der App-Benutzer. Das Letzte, was ich noch sagen möchte für die erfolgreiche Vision, ist so ein bisschen ein Kulturwandel, dass man nicht so schnell aufgibt. Technik ist schwierig, Demokratie ist vielleicht noch schwieriger oder bestimmt schwieriger. Und es kann sehr schnell passieren, dass bei einem Projekt nicht das gewünschte Resultat herauskommt. Und ich fände es dann schade, wenn Ideen, die Potenzial haben, zu schnell begraben werden, nur wegen eines Misserfolges. Also um hier ein Beispiel aus Estland zu zitieren, da gab es eine Petitionsplattform, die man eingeführt hat, um den Bürgerinnen und Bürgern eine größere Mitsprache im politischen Prozess zu geben. Und die erste Version war ein totaler Flop. Die wurde überhaupt nicht benutzt. Die war schlecht designt. Das war viel zu kompliziert. Man hat die Idee aber nicht sterben lassen, sondern hat gesagt, okay, wir sehen, niemand benutzt das, finden wir heraus, warum. Man hat Feedback eingeholt bei der Verwaltung, bei Bürgerinnen und Bürgern, hat mehrere neue Versionen lanciert, immer wieder angepasst, bisschen rumgetweakt und mittlerweile wird die Plattform doch relativ gut benutzt und stößt auch auf Zustimmung in der Bevölkerung.
Ja, nicht aufgeben ist doch ein schönes Schlusswort. Das war die erste Folge von Tech Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir sind offen für Anregungen. Schreiben Sie Ihre Eindrücke auf republik.ch oder auch auf Social Media. Wir sind auf allen Kanälen präsent. Es würde uns freuen, wenn Sie bei der zweiten Folge wieder dabei sind. Tschüss.
Tschüss.